Wien auf den zweiten Blick. In diesem Podcast stelle ich euch besondere, oft übersehene Orte der Stadt vor. Gemeinsam mit Wien Guides und anderen kundigen Personen gehe ich auf Spurensuche. Ich bin Gudrun Grinzinger und du hörst meinen Podcast Wien auf den zweiten Blick.
Die Tuchlaben ist sicher eine der elegantesten Gassen von Wien. Und das ist nicht nur jetzt, weil es hier in der Nähe auch das Goldene Quartier gibt mit internationalen Luxuslabels, sondern weil die Tuchlauben immer schon eine Gasse war, eine Straße war, wo wohlhabende Menschen gelebt haben.
In dieser Folge vom Podcast Wien auf den zweiten Blick bin ich mit Tanja Rosenberg im ersten Bezirk unterwegs. Tanja ist Austria Guide und zeigt Gästen aus der ganzen Welt ihre Heimatstadt. Ich selbst war mit ihr schon öfter in Wien unterwegs. Gemeinsam besuchen wir heute einen Ort, den man leicht übersieht, der aber viel über das mittelalterliche Wien erzählt.
Tuchlauben, der Name weist uns schon darauf hin, hier hat es Laubengänge gegeben eigentlich. Und hier waren vor allem Tuchhändler zu Hause, beziehungsweise hatten sie auch ihre Geschäfte hier. Und das war damals, wenn ich sage damals, also vor über 600 Jahren, eigentlich könnte man schon sagen auch 700 Jahren, auch schon ein sehr lukratives Geschäft. Also Tuchhändler gehörten zu den wohlhabendsten Leuten einer Stadt, nicht nur hier in Wien.
Wir stehen also an der Adresse Tuchlaub Nummer 19 vor einem großen Holztor. Ich drücke auf den Türöffner und wir werden eingelassen. Das Erdgeschoss ist ein Gewölbe. Links sind noch Nischen mit Spitzbögen zu sehen. Von hier aus gehen wir weiter Richtung Stiegenhaus, das sich am Ende des Gangs befindet. Während wir die Stufen in den ersten Stock hinaufsteigen, erzählt mir Tanja die Geschichte des Bewohners Michel Menschein.
Vor über 600 Jahren hat hier ein reicher Tuchhändler, der Michael Menschein oder Michael, also hat das Haus gekauft. Wir sehen hier sogar schon am Gang erste Fresken. Erste Wandmalereien. Aber dieser reiche Kaufmann hat hier sozusagen einen Festsaal ausstatten lassen. Den schauen wir uns jetzt an.
Mit dem Öffnen der Tür fallen wir mehr oder weniger direkt in die berühmten Neidhardt-Fresken hinein, die sich über mehrere Meter an der Wand entlang ziehen. Ich spreche fälschlicherweise von den Neidhardt-Fresken. Streng genommen sind es gar keine Fresken. Es wurde nämlich nicht in den feuchten Putz gemalt, sondern auf dem bereits getrockneten Untergrund. Das nennt man Sekkotechnik. Und warum ist das so spannend? Weil diese Technik, also die Sekkotechnik, viel feinere Details erlaubt. Noch spannender finde ich allerdings, dass sich die Malereien so lange erhalten konnten und kaum zerstört wurden.
Wir haben hier eine insofern große Besonderheit. Diese Wandmalereien sind entdeckt worden 1979 bei einer Hausrenovierung. Ich muss sagen, ist schon bemerkenswert, dass sich ein Großteil dieser Wandmalereien über so viele Jahre und trotz zahlreicher Umbauten und wahrscheinlich Renovierungen und Veränderungen des Hauses erhalten haben. Entstanden sind sie um 1407 herum. 1400, also sagen wir Anfang des 15. Jahrhunderts. Und sie stellen eigentlich die ältesten profanen Wandmalereien dar, die wir hier in Wien noch erhalten haben. Das Haus gehörte Michael oder Michael Menschein, gibt also beide Schreibweisen Michael oder Michael, war ein wohlhabender Tuchhändler, hat sich also Tuchlauben Nummer 19 gekauft, hatte aber auch andere Häuser und hat hier den Großteil des Obergeschosses einem Festsaal gewidmet und hat ihn ausmalen lassen. Es war natürlich hier ein Raum für Essenseinladungen, aber auch für Tanz und für Musik. Der Bilderzyklus ist auf ca. 15 Meter, ist großteils erhalten, aber wir sehen natürlich hier schon, dass auch einige Lücken hier sind. Und wir können uns jetzt die einzelnen Szenen anschauen. Wir fangen am besten auf der rechten Seite an, wenn wir jetzt vom Eingang kommen.
Rechts führt ein schmaler Gang weiter, dann öffnet sich der Raum. Erst jetzt sehe ich die gegenüberliegende Wand, die ebenfalls bemalt ist. Tanja führt mich zur ersten Szene und beginnt zu erzählen.
Hier sehen wir eine mittelalterliche Burg und wir sehen drei Gestalten, drei Figuren, die von der Burg weggehen. Hier ist auch der Hinweis, textlicher Hinweis, Adelige ziehen aus der Burg aus, um das erste Veilchen im Frühling zu sehen. Und hier sind wir so schon beim großen Thema, das wir auf dieser rechten Wand sehen, der Veilchenschwank. Was soll das sein? Der Veilchenschwank ist ein ganz berühmtes Stück von einem Minnesänger mit dem Namen Neidhart. Er wird auch oft Neidhart von Reuenthal genannt, wobei man eigentlich gar nicht wirklich weiß, ob der Name so zusammengehört. Neidhart, ein Lieddichter des 13. Jahrhunderts, war unglaublich beliebt. Er hat also Winterlieder geschrieben, Sommerlieder und eben Schwänke. Der Veilchenschwank ist eine ganz berühmte Geschichte, weil das erste Veilchen im Frühling zu finden, das war etwas ganz Besonderes. Wenn das jemandem gelungen ist, den ersten Frühlingsbotenschwank zu finden, dann wurde das groß gefeiert. Im Veilchenschwank erzählt Neidhart die Geschichte, dass er das Veilchen findet und es mit seinem Hut schützt und läuft, um die Herzogin zu informieren. Das ist natürlich für ihn eine große Ehre bedeutet, wenn er der Herzogin oder dem Herzog das erste Veilchen, den ersten Frühlingsboten zeigen kann. In seiner Abwesenheit aber spielen ihm Bauern einen bösen Streich. Sie heben seinen Hut auf, nehmen das Veilchen weg und gibt es auch Varianten der Geschichte, legen einen Kothaufen stattdessen hin oder in einer anderen Geschichtsversion ist auch von einer übelriechenden Pflanze einfach zu lesen. Ja, und das natürlich bedeutet aber für ihn Spott und Hohn und vor allem auch wirklich ein Problem.
Ja, was muss die Herzogin annehmen? Wahrscheinlich, dass Neidhart ihr einen bösen Streich gespielt hat. In der folgenden Szene sehen wir dann, wie die Adeligen aus der Burg ausziehen. Dann folgt eine Lücke in der Bilderwand. Dort haben sich die Wandmalereien leider nicht erhalten. Möglicherweise war hier die Szene abgebildet, wo die Herzogin den Kothaufen findet und sich der arme Neidhart blamiert. Aber das wissen wir nicht. Die nächste Szene nennt sich dann Tanz unter jungen Adeligen. Das Auffinden des ersten Veilchens im Frühling, wir haben es schon gehört, wurde groß gefeiert mit Tanz und Musik. Wir sehen gut gekleidete Menschen. In der Mitte eine blonde Dame in weißem Kleid. Zwei Personen tragen Schnabelschuhe. Diese Schnabelschuhe sind ein Hinweis darauf, dass die Personen aus adeligen oder wohlhabenden Kreisen stammten. Kleidung ist in diesen Wandmalereien so eine Art Schlüssel. An ihr erkennt man, wer dazugehört und wer nicht. Dann folgt eine Szene mit einem Festmahl. Leider ist dieser Teil ebenfalls nicht vollständig erhalten.
Hier wird erklärt, es handelt sich um ein Festmahl. Wir sehen einen Tisch, wir sehen drei Personen sitzen. Ja, man kann ungefähr erkennen, dass da ein festlicher Tisch ist. Aber leider, da fehlt dann doch ein bisschen etwas.
Auf einem Bildschirm an der Seitenwand läuft ein Film mit Rekonstruktionen des mittelalterlichen Wiens. Die Darstellung ist sehr anschaulich animiert. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie es in Wien zur Zeit des Mittelalters ausgesehen hat.
Hier sehen wir dann, wie sich das mittelalterliche Wien entwickelt. Das Römerlager ist nur bis Mitte des 15. Jahrhunderts benutzt worden. Das Römische Reich ist ja Mitte des 5. Jahrhunderts zu Ende gegangen. Und aus den Resten hat man dann erste mittelalterliche Häuser in Wien gebaut. Hier sehen wir Hofburg. Die entstand ja ab Mitte des 13. Jahrhunderts, zu einer Zeit, als Wien schon sein Stadtrecht hatte. 1221 hat Wien Stadtrecht erhalten. Hier sehen wir, wie viele Kirchen und Klöster auch in der Zeit entstanden sind. Stadtbefestigung hat es natürlich schon gegeben. Die Donau war noch unreguliert, wie wir hier sehr gut erkennen können. Es gab noch keinen Donaukanal und wirklich die wilde Donau.
Und man sieht auch Beispiele von repräsentativen Bürgerhäusern. Vergleichbar mit der Tuglauben Nummer 19. 1365 wird die Universität gegründet, der Stephansdom zur gotischen Kirche erweitert. Und dann kehren wir wieder zurück zu den Wandmalereien. diesmal auf der anderen Seite des Raumes. Und da verändert sich die Stimmung.
Also wenn man gleich bei der Tür reinkommt, haben wir ja schon erwähnt, dass man schon ins erste Bild fast hineinfällt. Die linke Wandseite ist länger, da sind auch viel mehr Bilder zu sehen. Das erste, das wir hier gleich sehen, ist wieder eine Burg im Hintergrund. Und wir sehen drei kämpfende Personen. Und hier sehen wir schon in der Kleidung, das sind jetzt nicht unbedingt Adelige. Das ist eher groberes Gewand. Wir sehen auch keine Schnabelschuhe, die Adeligen kennzeichnen, sondern wir haben hier gröberes Schuhwerk. Und hier ist auch als Erklärung Kampf unter Bauern zu lesen. Dörpern. Dörpern kommt wahrscheinlich Dörfner, Dorfbewohner, Bauern.
Diese Bauern halten lächerlich große Schwerter in den Händen. Was hat es damit auf sich?
Ein Thema der Minnesangst des 13. Jahrhunderts, Zeit von Neidhardt, ist ja nicht nur die Anbetung einer Frau, die hierarchisch über jemanden steht, aber in den Liedern und Schwänken eines Neidhardts und anderer kommen natürlich auch Bauernkämpfe vor. Kämpfe zwischen Adeligen und Bauern, hier auch die Darstellung zwischen Bauern, wobei in der Interpretation auch erwähnt ist, durchaus möglich, dass man hier auch ein bisschen die Bauern verspottet, weil auch zum Beispiel dieses Schwert so irrsinnig groß dargestellt ist. Ja, es könnte auch bedeuten, dass man hier ein Bild geschaffen hat, um zu zeigen, man verspottet die Bauern, die Adeligen kopieren wollen. Werden wir jetzt auch nicht 100% wissen, worum es geht. Aber das Thema Adelige gegen Bauern oder auch das bäuerliche Leben ist Thema in diesen Liedern des 13. Jahrhunderts, die auch der Neidhardt zum Besten gegeben hat.
Für mich, die ich diese Szenen Jahrhunderte später betrachte, ist das schon sehr faszinierend. Es zeigt nämlich, was die Menschen damals unterhaltsam fanden. Und das ist jetzt gar nicht so weit entfernt von dem, was wir auch heute noch machen. Zum Beispiel Ballspielen im Sommer oder eine Schneeballschlacht im Winter. Beide Freizeitaktivitäten sind auch im Neidhardtsaal abgebildet. Wobei das mit dem Ballspielen im Mittelalter auch etwas anders interpretiert wird.
Ballspiele sind nicht nur dargestellt als sehr beliebter Zeitvertreib der Zeit. Ballspiele sind auch oft ein Synonym für das Anbandeln von Beziehungen, von Liebesgeschichten.
Steht das Ballspiel noch für Annäherung, fürs Flirten oder für eine gewisse Leichtigkeit, kippt daneben die Stimmung. Es ist eine Szene, die als Spiegelraub bezeichnet wird. Ein Mann greift einer Frau an den Spiegel, den diese um den Hals trägt. Doch wenn man genau hinschaut, wird einem klar, es geht um mehr.
Und hier eine besondere Szene wird genannt der Spiegelraub. Wir sehen hier aber eigentlich eine fast Vergewaltigung oder zumindest das unsittliche Betatschen einer Frau. Die Frau, Schnabelschuhe, deutlich eine Adelige, wenn wir den Mann anschauen. Die Kleidung sieht eher bäuerlich aus. Also hier haben wir wieder dieses Thema Adelige gegen Bauern, das Grobschlächtige gegen das Elegante. Er greift ihr ans Dekolleté. Es heißt das Bild Spiegelraub, weil er stiehlt ihr den Spiegel. Ein Spiegel ist in der damaligen Zeit eindeutig ein Gegenstand eines Luxuslebens. Aber dieser Spiegelraub symbolisiert eben auch diese Entehrung. Und mit seiner linken Hand greift er ihr ziemlich deutlich ans Knie oder unter den Rock, unter das Kleid. Also wieder der Hinweis auf diese Streitereien oder diese Rivalität zwischen Adeligen und Bauern, die hier thematisiert wird.
Neben dem Spiegelraub finden wir die Szene mit der Schneeballschlacht.
Schon erwähnt, Schneeballschlacht, damals schon ein Zeitvertreib. Leider hier nicht vollständig gehalten. Im linken Teil dieses Bildteils sehen wir nur Hände, die aber aussehen, als würden sie die Schneebälle fangen wollen, die da die Figur in der Mitte schmeißt. Da liegen auch Leute auf der Erde, balgen sich. Da sehen wir, dass das auch schon im Mittelalter ein sehr netter Zeitvertreib war.
Und schließlich landen wir beim vorletzten Bild der Wandmalereien mit der Bezeichnung Schlittenfahrt.
Hier neben der Schneeballschlacht, leider an der rechten Seite ein bisschen abgeschnitten, aber hier ist eine der ältesten Darstellungen eines Schlittens zu sehen.
Man nimmt an, dass in diesem Schlitten adelige Personen sitzen, die eine Ausfahrt machen. Das Ganze ist eingebettet in eine Winterszene. Am Ende sehen wir dann eine Jagdszene. Oder vielleicht doch nicht?
Hier steht Jagdszene mit einem Fragezeichen. Wir sehen ein Pferd, wir sehen auch jemanden am Pferd reiten, hinter ihm eine Person mit einer Lanze vielleicht. Warum sie nicht sicher sind, ob es eine Jagdszene ist, ist, wir haben hier mit der Schneeballschlacht eigentlich eine Winterszene. Jagden werden hauptsächlich im Herbst veranstaltet, also ob sie da wirklich so einen Bruch in den Jahreszeiten gemalt haben, aber wir wissen es nicht. Es ist leider ein Riesenloch dazwischen. Andererseits passt ja auch das Auffinden des Veilchens gegenüber Ende des Winters, Anfang des Frühlings, passt schon auch zu dieser Jahreszeitenthematik.
Und bevor wir den Raum verlassen, kommt Tanja noch einmal auf den Mann zurück, der all diese Geschichten überhaupt möglich gemacht hat.
Neidhardt hat im 13. Jahrhundert gelebt. Wir wissen nicht genau wann. Wir haben keine Lebensdaten über diesen Minnesänger. Zur Zeit von Walter von der Vogelweide war er ja auch tätig. 1210, 1220 herum. Gestorben wahrscheinlich so um 1240 herum. War wahnsinnig beliebt. Seine Lieder haben sich also bis ins 16. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreut. Und ich empfehle von hier, vom Neidhardtsaal, noch zum Stephansdom zu gehen. An der rechten Seite, an der Südseite, also an der Seite, wo auch der hohe Turm ist, gibt es eine Nische mit einem Grabmal. Man nennt es das Neidhardt-Grab. Darin soll Neidhardt begraben sein. Bei Forschungen im Jahr 2000 hat man festgestellt, dass zwei Leichen drinnen liegen, die ungefähr 100 Jahre voneinander auseinander sind im Alter. Das heißt, man nimmt an, dass hier nämlich ein zweiter Neidhardt liegt, Neidhardt Fuchs, auch ein Minnesänger, auch sehr beliebt.
Das war also die Geschichte vom Neidhardtsaal, von Michel Menschein, dem reichen Kaufmann, und von den zwei Dichtern, Neidhardt Reuenthal und Neidhardt Fuchs. Ihre Lieder und Schwänke leben weiter auf den Wänden in einem Haus in der Wiener Innenstadt. Wir haben diese Folge im Dezember 2024 aufgenommen. Damals war es noch möglich, den Neidhardtsaal zu besuchen. Momentan ist er leider temporär geschlossen. Ich sage Danke an meine Gesprächspartnerin Tanja Rosenberger und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast Wien auf den zweiten Blick. Teilt sie mit euren Freundinnen und Freunden oder besucht mich auf meinem Reiseblog reisebloggerin.at. Wir hören uns bei der nächsten Folge und vielleicht entdeckt ihr ja bis dahin selbst ein Stück Geschichte in Wien.